Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Einen wunderschönen guten Tag heute wieder in der Plattform Roswitha. Und ich habe heute zu Gast bei mir die Frau Zoller und den Herrn Kaltenbacher. Und wir wollen uns heute unterhalten über den kleinen Brauermarkt. Und davon hören wir gleich nachher noch ein bisschen mehr. Hallo erstmal.
Hallo. Hallo.
Und jetzt frage ich einfach mal gleich Sie, Frau Zoller. Was ist denn der Kleinbrauermarkt und wie ist denn die Geschichte dazu?
Also der Kleinbrauermarkt wurde 2004 gegründet. Da kam der Georg Deil aus Osterberg zu uns ins Haus, in die Brauerei Schlössle und auch zu verschiedenen anderen Brauereien hier in der Region und hatte die Idee, dass man gemeinsam einen Markt veranstaltet. Als kleine Brauerei hat man sonst ja nicht so viel Marktmacht und nicht so viel Möglichkeiten, Werbung für sich zu machen. Und wenn wir gemeinsam hier so einen Markt machten, war seine Idee, dass wir dann eben mehr Aufmerksamkeit finden und Publikum finden und unsere Produkte an den Mann bringen können. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also diesen Markt gibt es jetzt zum 12. Mal. Dieses Jahr zum ersten Mal 3 Tage. Er findet auf dem südlichen Münsterplatz statt. Kommenden Freitag beginnt er, Freitag, Samstag und Sonntag. Freitag ab 16 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr. Und ja, wir sind sehr stolz drauf, dass wir inzwischen großes Publikum anziehen, dass also Tausende von Leuten den Markt jedes Jahr besuchen und unsere Produkte verkosten. Wir haben also auch, weil die Organisation dieses Marktes ist natürlich schon immer ein gewisser Aufwand. Wir treffen uns mehrmals im Jahr, um Aufgaben zu verteilen, um zu besprechen, wie man was dieses Jahr macht, um auch den Etat sinnvoll auszugeben. Und wir sind inzwischen schon ganz verschworener Haufen, machen auch gemeinsame Ausflüge. Also es ist kein Konkurrenzdenken da, sondern die Zusammenarbeit funktioniert. Und das ist eigentlich eine schöne, runde Sache, also auch für uns Organisatoren.
Jetzt täte mich mal interessieren, Sie sagen ja, es sind mehrere Kleinbrauereien. Bis wohin sind die dann? Welche ist die am weitesten weg? Wo ist die?
Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Also so genau nachgemessen haben wir noch nicht. Aber also wir sind aus Ulm, aus Neu-Ulm. Wir sind aus Biberach bei Roggenburg, Meßhofen. Wir sind aus Biberach, also bei Ummendorf, das andere Biberach. Aus Dellensingen kommt jemand, aus Söhnstetten. Und aus Römerstein, das ist Richtung, also der dürfte der weiteste sein.
Mhm. Das ist da Richtung Stuttgart, gell?
Ja, also mehr Stuttgart-Ahlen mehr.
Mhm. Aber es ist ja dann doch relativ nah in der Region, sage ich jetzt mal.
Also das ist das weiteste. Also wir sind schon ein regional, also es sind regionale Brauereien. Also es ist jetzt keiner aus der Schweiz oder aus Österreich oder aus Oberbayern dabei, sondern das ist ein regionale schwäbische Kleinbrauereien. Ehingen ist auch noch 2-mal vertreten, fällt mir gerade ein.
Ja, wunderbar. So, jetzt haben wir schon ein bisschen von der Geschichte gehört, warum es den gibt, diesen Kleinbrauermarkt, und auch, dass er zum 12. Mal jetzt schon stattfindet. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, was ist denn da alles geboten?
Also, was erlebt der Besucher auf dem Markt? Naja, zum einen eine unheimliche Vielfalt von Bieren. Also jede Brauerei hat circa 3, 4, 5 Biere. Also wir haben 8 Biere im Ausschank, und zwar verschieden schmeckende Biere, die auch ganz verschiedene Sorten teilweise repräsentieren. Und selbst wenn es die gleiche Biersorte ist, schmeckt die eine Biersorte, das Märzen von Meßhofen schmeckt eben anders als das Märzen vom Schlössle. Und so ist es auch mit den Weizenbieren und den dunklen und den ganzen Zwischentönen. Und also es gibt eine unheimliche Vielfalt zu verkosten auf dem Markt. Und damit der Besucher jetzt nicht schwankenden Schrittes dann nach Hause torkeln muss, haben wir uns was einfallen lassen. Also das hat sich schon in den ganzen Jahren bewährt. Und zwar sind das so kleine 0,1 pro Biergläser. Und ja, so kann der Besucher eben an jedem Stand in 0,1 das Bier verkosten. Und wenn es ihm dann besonders gut schmeckt, dann kann er natürlich auch größere Gläser kriegen. Aber das ermöglicht ihm eben verschiedene Biere und nicht bloß zwei oder drei den Geschmack zu erkosten.
Ist es dann auch wie beim Wein, dass man irgendwann keinen Unterschied mehr schmeckt?
Nee. Nicht? Nee. Und ich weiß nicht, ist das beim Wein so, dass man da keinen Unterschied mehr schmeckt?
Das ist schwieriger, ja, definitiv. Aber also beim Bier ist es sicherlich so, wie beim Wein auch. Man sollte das aufeinander abstimmen und aufbauen. Ja. Also wenn man sich im Gleichen bewegt, wird es schwierig. Auch man kann ja auch was festbauen auf dem Kleinbrauermarkt und dann fängt es wieder von vorne an.
Genau.
Dann haben wir noch den Probierpass, um das Ganze auch nochmal besonders attraktiv zu machen. Da kann man sich 6 verschiedene Stempel holen von 6 Brauereien. Also immer, wenn man so ein Bier verkostet hat, dann kriegt man einen Stempel und dann zum Schluss ab in die große Lostrommel. Und dieses Jahr haben wir also unsere Gewinne, die Gewinnmöglichkeiten verdoppelt. Jede Brauerei hat 2 Gutscheine gespendet und der Cityverein als offizieller Organisator oder zur Verfügungstellung als offizieller Organisator, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, hat auch noch Einkaufsgutscheine zur Verfügung gestellt und es gibt Brauereibesichtigungen zu gewinnen und Einkehrgutscheine von unseren Brauereien. Insgesamt also 28 Gutscheine plus 3 Gutscheine fürs Einkaufen, also die Gewinnmöglichkeiten sind dieses Jahr besonders groß und damit ist es auch besonders attraktiv, diesen Probierpass zu nutzen. Ganz abgesehen von dem Spaß, den man dabei hat.
Kann man denn auch mehr wie einen Probierpass haben?
Natürlich.
So also viel man will dann.
Ist schwierig für uns, das zum Kontrollieren, ja. Ob da. Also wenn jetzt zweimal der gleiche Gewinner gezogen wird, ich glaube, dann fällt es uns schon auf. Aber man kann auch 3 oder 4 reingeben. Es erhöht die einzelnen Gewinnchancen und man muss halt von 6 Brauereien muss man sich auch durchkosten. Also ohne Verkostung gibt es auch keinen Stempel. Da sind wir dann doch eiserhart.
Naja, das muss ja auch so sein, oder?
Genau.
Heißt und, ja auch Probierpass.
Ja, ja. Und damit man das durchhält, kann man ja, wie mein Mann vorher sagte, dazwischen was essen. Also wir haben ganz leckere Sachen auf dem Markt. Das gibt dann auch aus der Region, also haben wir uns bemüht, auch immer was Besonderes anzubieten. Es gibt einen Dünnete-Stand, also Dünnete ist ja so die schwäbische Pizza. Dann gibt es einen Käse aus dem Allgäu, der seine Spezialität anbietet. Dann gibt es einen Hähnchenstand und die Hähnchen sind in Bier mariniert worden. Und dann gibt es von uns Brauern, wir haben ja viele Gaststätten bei uns dabei. Wir haben hausgemachte Maultaschen, Schupfnudeln, hausgemachte Wurst, natürlich Rode und Steaks. Also es gibt auch sehr viel Leckeres zum Essen, sodass man sich stärken kann und dann sich wieder auf die flüssigen Köstlichkeiten stürzen.
Also das hört sich alles sehr gut an. Und jetzt haben wir ja schon ganz viel gehört über die Geschichte, wie er entstanden ist und was alles geboten ist, dass es auch sehr viel zum Essen gibt und ganz viel verschiedene Biere. Und das steht ja auch dieses Jahr unter einem besonderen, Motto, genau, nämlich diese 500 Jahre Reinheitsgebot. Was heißt denn das? Hat sich das verändert oder wie kann man sich das vorstellen oder wie läuft das jetzt?
Also das Reinheitsgebot wurde 1516 von den bayerischen Herzögen, ja, jetzt habe ich die Namen wieder vergessen, also 1516 wurde es erlassen und nach diesem Reinheitsgebot dürfen nur 3 Zutaten fürs Bierbrauen verwendet werden, nämlich Gerste, also Wasser, Gerste und Hopfen. Und das war damals, warum wurde das erlassen? Ganz einfach, Bier war früher etwas viel, viel Wichtigeres wie heute. Also noch wichtiger wie heute. Bier haben wir früher getrunken zum Frühstück, zum ersten Vesper, zum Mittagessen, zum Nachmittagskaffee oder Nachmittagsvesper und zum Abendvesper sowieso. Also nicht so wie heute bloß zum Fernsehabend oder wenn man gemütlich in der Wirtschaft sitzt, sondern den ganzen Tag.
War da dann nicht so viel Alkohol drin, oder?
Ja, genau. Aha, also okay. Da war dann nur 2,5% Alkohol drin. Und der Grund ist einfach der, dass das Bier bekömmlicher war. Das Bier erfährt im Brauprozess einen Aufkochvorgang und da werden Keime getötet. Während das Wasser aus Brunnen oftmals verseucht war, und das haben die Leute, die waren ja auch nicht blöd, dann schon sehr schnell gemerkt. Und dann hebt Bier natürlich die Stimmung. Also auch in den Krieg oder so konnte man nur ziehen mit genügend Menge Bierwägen, die man mit sich geführt hat. Und ja, und damit war es eben auch für die Bevölkerung sehr wichtig, dass man dieses Bier in einer guten Qualität bekommt und auch zum günstigen Preis. Und das Reinheitsgebot umfasste, was man heute vergessen hat oder was man heute gar nicht so weiß, nicht bloß die Zutaten, die rein durften, sondern hat auch einen ganz großen Teil beschäftigt sich mit dem Preis. Also da wurde der Preis festgelegt. Mhm. Und das gilt heutzutage Gott sei Dank nicht mehr, sage ich jetzt als Brauereis-Mitinhaberin.
Ja, aber was hat jetzt da der Preis mit diesem Reinheitsgebot zu tun?
Im ursprünglichen Reinheitsgebot war eben nicht nur die Zutaten festgelegt, sondern da wurde auch der Preis festgeschrieben, vorgeschrieben. Das ist heute nicht mehr. Heute ist das Reinheitsgebot ergänzt um die Hefe. Die war damals nicht drin, weil man kannte zu dem damaligen Zeitpunkt, also 1516, noch keine Hefezucht. Sondern das Bier begann einfach zu gären durch die Hefen, die in der Luft herumschwirrten. Überall in der Luft schwirren Hefen rum. Und insbesondere dann in diesen Lagerkellern der Brauereien, wo sich dann eben schon bestimmte Hefestämme angesiedelt hatten. Und das Reinheitsgebot gilt auch heute noch für bayerische oder baden-württembergische oder deutsche Brauereien, die Bier brauen wollen und das Ganze auch Bier nennen wollen. Also wenn von einer deutschen Brauerei ein Produkt produziert wird und er es Bier nennen will, dann muss er sich nach dem Reinheitsgebot richten, nach wie vor. Und das ist ein Qualitätssiegel, das sich über diese ganzen Jahre gehalten hat. Und das ist eigentlich etwas, worauf man schon stolz sein kann. Das ist also anders wie jetzt beim Joghurt, beim Erdbeerjoghurt, wo die Erdbeere mal am Tank vorbeigetragen wurde und der Erdbeergeschmack ansonsten durch allerlei Zusätze reinkommt, das Reinheitsgebot, da kann man davon ausgehen, dass eben nichts dazugekommen ist, außer diese Zutaten.
Ich schätze, es wird auch ziemlich stark kontrolliert, oder?
Ja, natürlich wird es kontrolliert, also mal wie Lebensmittel grundsätzlich, also das... Es gibt Wirtschaftskontrolldienst, Lebensmittelkontrolle, also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber es ist auch, ich sage jetzt mal, Brauer sind immer noch sehr der Tradition verpflichtet. Also es ist auch eine Frage der Ehre, dass man das richtig macht.
Und das ist hauptsächlich in Deutschland nur mit diesem Reinheitsgebot, oder?
Das gilt ausschließlich in Deutschland, ja. Mhm. Also das kennt nur Deutschland, das gibt es woanders nicht.
Und halten sich dann andere Länder auch dran?
Nö. Jein. Also das Brauverfahren an sich, das Grundverfahren ist eigentlich entsprechend des Reinheitsgebotes. Und die meisten Biere sind nach dem Reinheitsgebot produziert, also auch außerhalb von Europa. Aber die müssten sich nicht dran halten. Dort ist es... Und je industrieller, je größer die Brauerei ist, natürlich... Spielt man da dann mit dem Gedanken oder macht eher, dass man halt irgendwelche Konzentrate, Zusätze dazu tut, die einen ähnlichen oder gleichen Geschmack erzeugen sollen und aber viel günstiger sind. Aber also ich glaube, der Verbraucher schmeckt auch, was echt ist und was irgendwie gepanscht ist.
Und der Herr Kaltenbacher, der wollte jetzt noch mal was zum Reinheitsgebot dazu sagen.
Ja, bitte gerne, schön. Gerne. Ja, zum Reinheitsgebot ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass es nicht nur geregelt hat, eben was ins Bier rein darf und was es kosten darf, sondern es hat auch geregelt, wer Steuern kassieren darf. Das war dem Herzog natürlich ganz arg wichtig. Und es hat aber auch das Armenrecht geregelt. Ja.
Das was? Das
Armenrecht.
Armenrecht.
Die Armen sind früher, wie eigentlich ein Teil ja heute immer noch, von den Städten verhalten worden, in Anführungszeichen. Und weil dies ja keinen Kaffee gegeben hat und das Brunnenwasser ja nicht gut geschmeckt hat, ist denen auch Bier zugestanden. Das heißt, in diesen Armenrechten und eben auch in dem Reinheitsgebot, in diesem mehrseitigen Dokument, stand eben auch drin, dass dem Armen 8 Liter Bier am Tag zustehen.
Wow. Also
ja, jetzt mal, genau, Vorsicht, jubeln ist verfrüht, ja. Jubeln ist verfrüht, weil es stand dem Haushaltsvorstand zu. Ja? Mhm. Und das hat eben geheißen, er hat teilen müssen, wenn er gehabt hat mit Frau und Kinder. Mhm. Und dann muss man natürlich auch sagen, das Bier damals war jetzt nicht so stark wie heute, haben wir schon erwähnt. Ja? Und zudem war es aber auch so, dass zumindest in der Zeit, wo noch kein Hopfen drin war, weil der Hopfen, der dient ja der Konservierung, das Bier immer so in einem Übergangszustand war. Es war noch nicht ganz vergoren, aber vielleicht auch schon wieder sauer. Ja? Mhm. Das heißt, es war nicht immer ein Genuss, muss man ganz ehrlich sagen. Also die 8 Liter waren verteilt dann auf eine Familie gar nicht so arg viel. Mhm. Ja? Und das im Urversion des Reinheitsgebotes war eben das Malz drin gestanden. Heute ist es so, dass es viel konkreter ist. Ja? Man kann ja Malz aus Gerste machen, man kann Malz aus Weizen machen, also eigentlich aus jeder stärkehaltigen Grassamen. Ja? Mhm. Und jetzt ist eben genau geregelt, was, das ist für uns in Deutschland eben die Gerste, der Weizen, Roggen, ja, dann Urkorn, die Emmer oder so, Hafer in gewissen Teilen und damit hat sich's. Ja. Ausländer, der nächste, der gerne verwendet, Italiener, nimmt dann zum Beispiel Mais. Ja. Mhm. Das dürfen wir nicht, kann man auch Bier draus machen, mhm, oder Reis machen, Asiaten zumindest in Teilen. Also auch das Unterschiede. Ja. Und das Reinheitsgebot ist keine statische Sache gewesen über die Zeit. Ja. Es ist immer wieder so den wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Ja. Also die letzte größere Änderung haben wir beispielsweise gehabt, nachdem die östlichen Bundesländer zur Bundesrepublik dazugekommen, mhm, sind. Ja. Dann hat man eben deren Biere, die die traditionell über die letzten Jahre gemacht hat, in das Reinheitsgebot integrieren müssen. Ja, und das hat man auch getan, was heute bedeutet, dass das Reinheitsgebot regionale Unterschiede hat. Ja? Also ein bayerischer Brauer darf unter Umständen nicht dasselbe machen wie einer aus Mecklenburg-Vorpommern. Ja?
Das ist
auch
interessant.
Kleine Unterschiede. Ja? Mhm. Also es ist nicht mehr das Reinheitsgebot der Zweizeiler wie vor 500 Jahren. Aber es ist immer noch ein Gesetz, ein Lebensmittelgesetz, das uns einen reinen Genuss beschert, allen. Und das ist das Entscheidende.
Das ist ein Qualitätssiegel. Und deshalb sind eigentlich alle Brauer auch dafür, dieses Qualitätssiegel zu erhalten.
Ja, gut, weil Bier sagt ja auch was aus, gell? Dann mit diesem Reinheitsgebot. Und vor allem ist Bier eben doch was Gesundes.
Das darf man jetzt wiederum nicht sagen. Als Brauer, das ist, weil der Alkohol ist drin.
Ja, wenn man es in Maßen trinkt.
Also. Ja, das ist unsere Überzeugung, aber man darf das wirklich nicht sagen. Also ich kenne einen Kollegen, der hat sein Bier bekömmlich genannt. Und
Das darf man nicht.
Sehr gut. Viele Gerichtsprozesse am Hals, also man darf das nicht sagen.
Aber das habe ja ich gesagt.
Man kann sagen, im Bier, also von Vollkornbrot weiß jeder, wie toll das ist. Hm. Und Vollkornbrot kann der Körper zu 30-40% verarbeiten. Hm. Bier ist ein Vollkornprodukt. Es wird beim Bier, wird das Getreide, die Gerste, das Mais, das verwendet wird, oder der Weizen oder der Roggen, kommt komplett rein. Also da wird nichts aussortiert, da wird nichts abgeschnitten. Also ist auch ein Vollkornprodukt. Und das kann der Körper, weil es flüssig ist, zu 60-70% verwenden. Und es sind ganz viele tolle Sachen drin. Also ganz viele Vitamine, ganz viel, also Vitamin B vor allem, ist der Hefe, ist sehr gut für den Verdauungstrakt und für den Stoffwechsel, für die Haut. Der Hopfen ist beruhigend, nervenentspannend. Es ist kein Salz drin. Also es ist eigentlich wirklich ein Produkt, das man empfehlen kann. Man muss mit dem Alkohol aufpassen. Das ist etwas, wo man auch als Brauer sagen muss. Also in Maßen trinken, so wie alles auf der Welt. Aber wenn man Hustensaft in doppelter, dreifacher Menge trinkt, dann ist er auch nicht gesund. Also das
stimmt.
Ist bei allem so.
Ja, und wenn Sie mal eine Tube Zahnpasta essen würden, dann täten Sie tot umfallen, wenn ja, da Fluor drin
genau
ist. Gell? Von dem her gesehen, also wie gesagt, habe ja ich gesagt, jetzt nicht Sie. Also ja, mein Sohn sagt das halt immer so, gell? Er tut jetzt ein Schnitzel trinken, sagt er dann. Okay, aber jetzt haben Sie ja eben auch viele verschiedene Biersorten mitgebracht und wir haben uns vorhin schon mal kurz drüber unterhalten und ich bin erstaunt, was es doch da alles an Biersorten gibt.
Also auf dem Markt gibt es sehr vieles und überhaupt, also die kleinen Brauereien, die, ja, die müssen ja, die können ja nicht konkurrieren über den Preis. Die müssen konkurrieren über dem, dass sie ein Bier mit Charakter brauen, das dann eben vielleicht nicht jedem schmeckt, aber das für den Konsumenten, der das möchte, ein ganz besonderes Geschmackserlebnis bietet und eben was bietet, was es woanders nicht gibt. Also auf dem Markt gibt es ganz viele Sorten, die traditionelle Biersorten, die vielleicht auch große Brauereien vielleicht theoretisch brauen, aber ich sage jetzt mal, bei großen Brauereien entstehen viele Biersorten einfach, indem man das Etikett anders druckt. Und uns Kleinbrauer, wir müssen wirklich Bier mit Charakter brauen. Bei uns gibt es noch ganz viele traditionelle Biersorten, beispielsweise Smerzen oder dunkle Biere, kellertrübe Biere, Weizenbiere, die, ja, die unser Sortiment auszeichnen. Bockbiere auch und auf dem Kleinbrauermarkt dieses Jahr natürlich Festbiere. Es ist ein Fest, das wir feiern. Ja.
Und Kraftbiere dieses Jahr.
Das haben wir dieses Jahr auch.
Ja, was sind das?
Da müssen wir ein bisschen ausholen dazu, um zu erklären.
Ja.
Ja.
Oh, haben Sie es schon gehört? Ich darf jetzt ein Bier probieren. Ja, jetzt mal zum Kraftbier. Was ist denn Kraftbier?
Probieren Sie es?
Ja.
Also dran riechen in erster Linie erstmal, das ist, glaube ich, der erste wichtige Eindruck, dass das ganz anders riecht als das Bier, was Sie gewohnt sind. Also Kraftbier hatte etwas längere Geschichte, aber wir haben mehr Zeit heute Abend. Ja. Wie der Name schon sagt, Kraftbier spricht man nicht mehr Schwäbisch, sondern Deutsch, also es ist englischen Ursprungs, ja, aber nichts Schlechtes. Als die Engländer und die Amerikaner, nachdem 1989 doch wieder einige zurückgegangen sind, nach USA zurückgegangen sind, haben die amerikanischen ehemaligen GIs gemerkt, dass was dran ist an dem schlechten Ruf vom amerikanischen Bier. Ja, und haben sich also ganz arg zurückgesehnt nach Deutschland. Es gab wenig Bier aus Deutschland dort zu trinken und zu kaufen und es war teuer. Und dann haben die in der Tat angefangen, selber Bier zu brauen. Was gar nicht so schwer ist, dank Internet, damals ja auch schon vorhanden, konnte man nachlesen. Und daraus ist eine Bewegung in den USA entstanden, Bier erstmal im kleinen Maßstab selbst zu brauen. Ja.
Also Kraft, Bier heißt eigentlich Kraft.
Handwerklich hergestelltes Bier, also einfach nicht industriell hergestelltes Bier. Und weil das mit dem Bier, da sind wir eigentlich noch gar nicht drauf eingegangen, ja, es gibt ja obergärige und untergärige Hefe, ja, und wir trinken ja hauptsächlich untergäriges Bier hier in Süddeutschland, bis auf das Hefeweizen. Und das muss gekühlt werden, das untergärige Bier. Das obergärige Bier muss beim Gären herstellen nicht gekühlt werden. Das ist den Herren zugute gekommen, weil dann haben sie sich nicht mit ihrer Frau rumstreiten müssen, weil der Kühlschrank nicht belegt wurde. Ja. Sie konnten es einfach im Hobbykeller mal ihren Bierversuch machen. Und haben deswegen eher die Rezepte der Engländer verwendet oder Belgier, die eher obergärige Biere machen und haben dort experimentiert und es ist immer besser geworden und so ist dann, sage ich mal, ein Anfang entstanden. Heute gibt es in den USA bereits kleine und mittlere Brauereien, die Craft-Biere, also Biere nach alten Rezepten herstellen und die sich abgrenzen wollen vom Massenmarkt. Und abgrenzen vom Massenmarkt heißt bei denen eben gehaltvollere Biere als die berühmten Light-Biere USA. Mehr Alkohol, mehr Geschmack, mehr Hopfen vor allen Dingen. Ja? Um Ihnen so ein bisschen Zahl zu geben, Es ist ganz interessant. Sie trinken gerade ein Bier, das sehr kräftig gehopft ist. Ja. Und ich denke, aber Sie sehen schon glücklich aus. Ja. Also scheint zu wirken. Ja. Also die Biere sind wesentlich stärker gehopft als die üblichen Biere, die wir gewohnt sind. Im Moment redet man davon, dass etwa 12% vom amerikanischen Biermarkt solche Kraftbiere, also hochwertige Biere sind. Die verbrauchen aber 80% vom Hopfen. Das heißt, da kommen Unmengen Hopfen rein. Aber nicht so, dass es sehr bitter wird, nicht immer, auch manchmal. Sehr oft auch, dass man aus den Hopfen, die man dort verwendet, und Hopfen ist nicht gleich Hopfen, es gibt ganz tolle Sorten, diese Aromastoffe herauswäscht, teilweise nach dem während dem Gären, also gar nicht mehr während dem Kochen. Und die Biere, die haben dann ganz deutliche Fruchtaromen, ja, riechen nach Mango, nach Zitrone, nach Orange. Alles natürlich nach dem Reinheitsgebot. Ja.
Und da habe ich, vorhin schon mal gefragt, ob das diese Lemon-Biere und so sind. Gell?
Also das sind Limonadenbiere, ja. Also Biermischgetränke. Nein, also diese Craft-Biere, die legen auch ganz großen Wert darauf, dass sie eben natürlich sind und es natürlich machen. Aber sie suchen noch viel mehr als wir bayerischen Brauer die Marktnische. Sie wollen nicht everybody's darling sein, sondern sie wollen für ein paar Leute Hochgenuss. Und das bedeutet viel mehr Geschmack, weg von Leid, ja, viel mehr Hopfen. Und genau das wollen wir auch auf dem Kleinbrauermarkt zeigen. Ja. Da wird es also auch einige Craft-Biere geben zum Probieren, die dort neben den normalen Bieren das Angebot erweitern und auch zeigen, dass wir hier in Bayern das mittlerweile auch können.
Aber fragen wir Sie mal, wie schmeckt denn das jetzt? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Wollte ich jetzt eben gerade mal sagen. Ich bin ja jetzt in den Genuss gekommen von so einem Bier. Und ich muss sagen, ich habe vorher noch nicht so was getrunken. Also es schmeckt sehr gut. Und es ist vom Geschmack her schon speziell, würde ich sagen. Bitte?
Bitter. Hinten nach ist sehr bitter.
Stimmt. Sehr bitter hinten nach. Und es kommt von diesen verschiedenen Hopfensorten, weil wir haben ja vorhin schon mal geguckt und Sie haben ja erzählt, wie viele verschiedene Hopfensorten da drin sind. Und ich muss sagen, ich bin total erstaunt gewesen, dass es überhaupt so viele verschiedene Hopfensorten gibt. Ich dachte immer, naja, es gibt einen Hopfen, Hopfen ist Hopfen, aber dem ist wohl gar nicht so.
Es gibt über 100 verschiedene Hopfensorten.
Ja, Wahnsinn.
Und Und die schmecken teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Und hier jetzt in dem Bier, was Sie verkosten, sind 5 verschiedene Hopfensorten drin aus 3 Ländern. 2 aus Tettnang, Tettnanger Hopfen und Bavaria Mandarin. Und dann gibt es den Chinook aus USA und Amarillo aus USA. Und den Kent Golding aus England. Also es ist schon eine runde Mischung und etwas, was... was nicht so schmeckt wie das Traditionelle, was man kennt. Aber, wie gesagt, das ist nach dem Reinheitsgebot. Und es ist das Bittere, was wir vorher angesprochen haben, ist auch vielleicht so, was ich auch immer sehr bemerkenswert finde, die Biere haben oft einen sehr starken Bittergehalt. Und zwar ist der Bittergehalt sehr, sehr, sehr viel stärker als das, was wir als bitteres Bier, also wenn man es labormäßig misst. Jever hat so circa,
was hat 35.
35 Bittereinheiten. Solche Biere haben oftmals 50 Bittereinheiten, ohne dass das so bitter schmeckt wie ein Jever. Weil Jever hat einfach ganz klares Bier und es schmeckt halt bitter. Und so ein Bier ist eingebunden in ganz viele andere Geschmacksnuancen, sodass das einen viel runderen Eindruck vermittelt und viel, Also ich liebe, als ich das erste Mal so eine Art von Bier getrunken habe, habe ich es überhaupt nicht mögen. Und ich liebe diese Biere mittlerweile. Da gibt es natürlich auch, da gibt es welche, die so schmecken, und da gibt es welche, die ganz anders schmecken. Da gibt es ganz dunkle Stouts und da gibt es, da gibt es eine große Bandbreite. Mhm. Aber es ist schon so, dass so Biere, die diesen Hopfengeruch haben und hinten nach bitter sind, schon zu den Flaggschiffen dieser Bewegung gehören. Und also dieser Geruch, da muss man vielleicht auch noch zum Brauverfahren was sagen. Da haben also auch diese, also es ist ja nicht alles schlecht, was aus den USA kommt. Diese Brauer dort ein Verfahren wiederentdeckt und wieder belebt oder wieder in Anwendung gebracht, das früher bei uns auch gab, das dann aber sehr lange in der Vergessenheit war, das sogenannte Hopfenstopfen. Dass man den Hopfen eben nicht bloß während des Brauprozesses kocht, sondern dass man ihn später ins Lagerfass nochmal dazu gibt. Und dadurch können sich bestimmte Aromen ans Bier binden, die bei dem Kochvorgang ansonsten einfach ja, davon in die Luft entfleucht wären. Mhm. Und dadurch können solche Biere eben noch ganz andere Duftstoffe vermitteln, die vorher eben nicht möglich waren. Und da wird nichts drin. Also ich versichere Ihnen, da kommt keine Limonade oder kein Holunderblütensirup oder sowas rein, sondern es kommt nur durch den Hopfen.
Ja, das ist total cool, muss ich ehrlich sagen. Und die Frau Zoller, die macht jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung für die, die gerade eben erst eingeschaltet haben.
Ja, hallo nochmal. Also der Kleinbrauermarkt findet dieses Wochenende statt auf dem südlichen Münsterplatz. Er beginnt am Freitag 16 Uhr, geht bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Wobei, bevor Beginn am Freitag gibt es noch einen kleinen Festumzug. Der führt durch die Ulmer Fußgängerzone, beginnt also da beim Kaufhaus Galeria. Und da haben wir organisiert, dass so ein Bonzewagen nennt sich das. Also jetzt ist jetzt kein motorisierter Wagen für Großkopf für das, sondern das ist ein alter Bonzewagen, nennt man so eine Art Kutsche, wo ein großes Fass draufsteht. Und mit so einem Fass, der gezogen wird von einem Oldtimer-Traktor, ziehen wir Brauer also durch die Innenstadt. OB hat versprochen, uns zu begleiten und ziehen ein auf den Markt. Dort gibt es einen zünftigen Fassanstich, die Musik spielt und wir hoffen, dass zahlreiche Gäste kommen oder sind uns eigentlich sicher und die mindestens 50 verschiedenen Biere verkosten, die wir dort kredenzen. Und zwar wirklich verschiedene Biere, also nicht nur Biere, die auf dem Etikett verschieden sind, sondern es gibt kellertrübe, helle, dunkle, es gibt kellertrübe, Quatsch, kellertrübe Lager, es gibt filtrierte Lager, es gibt Märzenbier, es gibt ganz dunkle Biere, es gibt Weizenbock, es gibt Festbiere, es gibt alles, was das Herz begehrt. Und testen Sie es und kommen Sie und ich bin sicher, Sie erleben nette Stunden.
Und es gibt eben auch diese Kraftbiere wohl,
es
oder?
Es gibt auch Kraftbiere, ja. Wobei die bayerischen Biere sind eigentlich alles Kraftbiere, weil Kraftbiere heißt handwerklich gebraute Biere und das machen die Bayern schon Ewigkeiten. Die Baden-Württemberger auch. Alle Biere nach dem Reinheitsgebot sind eigentlich ja, im deutschen Bereich Kraftbiere, wenn man das so sieht.
Also ich hab ja jetzt in den Genuss kommen dürfen und durfte so ein Bier probieren, wo eben auch ganz viele verschiedene Hopfensorten drin sind. Und es schmeckt schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und es riecht vor allem auch. Also wenn man da erstmal, bevor man da trinkt, da kriegt man erstmal den Duft in die Nase. Und das ist schon sehr einladend, muss ich sagen, da dann doch noch ein Gläschen zum Trinken.
Finde ich jetzt schön, dass wir jemanden überzeugen konnten, der sonst vorher sagte, ja, Bier trinke ich eigentlich kaum.
Ja, ja, ich trinke nicht ganz so viel Bier. Aber ab und zu halt, wenn, dann halt so ein kleines Fläschchen. Aber das war jetzt auch ein kleines Fläschchen, also genau richtig so. Und wir haben es uns geteilt, also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, wir fahren dann hier betrunken in der Gegend rum. Nee, wir haben es uns geteilt, dieses kleine Fläschchen. Aber es war sehr lecker. Und am Freitag, Samstag und Sonntag auf dem Münsterplatz und dann kann man dieses Bier eben wunderbar probieren, diese ganzen verschiedenen Biersorten. Dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da waren. Wir sind am Ende und wünsche Ihnen ganz viele Leute, die kommen und vielen Dank.
Der Wettergott auch mitmacht.
Ja, vielen Dank, dass Sie da waren.
Gerne.
Und an die Zuhörer auch noch einen schönen Tag.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.